Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Montagsduell, wie immer zwischen Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, und Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater. Hallo.
Hallo.
Und es tut sich sehr viel international und national, aber wir bleiben in dieser Sendung beim Nationalen und beim Besuch von Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten in Österreich. Jetzt muss man dazu sagen, dass er schon bereits in fast allen EU-Staaten war, nur zwei Staaten außerhalb von Österreich. Er war auch in neutralen Staaten, sage ich jetzt gleich dazu. Die FPÖ regt sich extrem darüber auf und hat auch eine dringliche Anfrage an den Kanzler gestellt. Warum die Aufregung?
Naja, weil Österreich ein neutrales Land ist und man darüber diskutieren kann, ob kriegsführende Autokraten wie Zelensky in Österreich empfangen werden sollen, außer zu Friedensgesprächen. Ich persönlich, ich habe kein großes Problem mit dem Besuch von Herrn Zelensky. Ich finde Reden immer in Ordnung. Ich habe eher ein Problem damit, und die Frage würde ich gerne stellen, wie viel er denn wieder mitnimmt. Also wie viel Geld er mitnimmt an dem Tag, wo wir im Budget draufkommen, dass noch einmal ein paar Milliarden fehlen, dass wir über 3 Milliarden schon in die Ukraine gezahlt haben, dass Österreich einen großen Anteil auch bei ukrainischen Flüchtlingen richtigerweise schon gezahlt hat. Wie viel nimmt er eigentlich mit, wenn gleichzeitig bei Pensionen, Familien etc. gekürzt wird? Das ist für mich der große Ansatz. Und was bringt es? Also die Diskussion, dass man Wien für Friedensverhandlungen zur Verfügung stellt, das ist zu unterstützen. Oder vielleicht unerwartet von meiner Seite jetzt, aber das finde ich völlig richtig. Ich finde nur dieses unkritische Hofieren des Herrn Zelensky für falsch. Also Putin ist ein Kriegsverbrecher, der Einmarsch der Russen in der Ukraine war Kriegsverbrechen. Also das ist kein, aber wenn man gegen Putin ist, muss man nicht automatisch Zelensky super finden. Also dass derjenige, der Wahlen nicht mehr abhält, der Parteien, demokratische Parteien verboten hat, Minderheitenrechte abgeschafft hat, die Medien unter zentrale Diktatur gehalten hat, ist mindestens ein Autokrat. Und dass man das völlig kritikfrei, also dieses nur schwarz-weiß darstellt, da bin ich massiv dagegen, und ich finde es völlig richtig, dass man das auch diskutiert.
Wie siehst du das?
Naja, erstens mal diskutieren kann man sowieso alles, das ist ja auch der Sinn der Sache. Mir geht halt ein bisschen auch diese sozusagen Perspektive ein bisschen auf die Nerven, weil eines ist klar, es kommt ein Präsident eines Landes, das angegriffen worden ist und sich verteidigt gegen eine Invasion und auch de facto gegen den Anspruch des Invasors, dieses Landes Land auszulöschen. So, dass man in diesem Land Unterstützung und moralische Unterstützung begegnet, wo der Empfang im Parlament ja eher eine sehr symbolische Geste ist, das sollte man nicht in Frage stellen, es sei denn, man will sozusagen ein bisschen sozusagen die Sache der Gegenseite betreiben.
Das ist
die
er ist schon in der Hofburg und mit allen Ehren im Verein.
Ja, was heißt ja sicher? Ja, natürlich.
Nein, weil du jetzt aber ich meine, es ist eine symbolische.
Eine Hofburg, also, so, und ja. Bescheidene symbolische Geste, ja, ohne große Dimensionen, und das ist richtig so. Ja. Natürlich kann man die Frage stellen, wer sind die richtigen Schritte zu Friedensverhandlungen? Da haben wir ja bereits die Antwort auch bekommen, indem ja vieles versucht worden ist, um tatsächlich Friedensbehandlungen in Gang zu setzen. Wer nicht gekommen ist, ist Herr Putin, selbst sozusagen die Blütenträume von Herrn Trump, dass er das sofort löst und damit mit Putin, dem wird er irgendwas sorgen und dann wird er gleich folgen. Ja, das hat sich natürlich alles in genau das Nebelwerk aufgelöst, das von Anfang an war. Ja, das war natürlich irgendwie der Quatsch eines megalomanischen US-Präsidenten. Da trifft ja den Herrn Zelensky die geringste Schuld, dass das nicht möglich geworden ist. Sogar nach Istanbul oder wo immer in die Türkei da gefahren, und die andere Seite ist eben nicht gekommen. Ja, also da gibt es ja wenig zu diskutieren. Was die österreichischen Beiträge zur humanitären Unterstützung in der Ukraine betrifft, da ist ja Österreich sowieso generell im unteren Level, also im unteren Mittelfeld, was ökonomische Beiträge generell betrifft, schon alleine durch den Umstand, dass Österreich natürlich keine Waffen liefert, was natürlich den großen Brocken der Ausgaben der anderen Länder ausmacht. Also da braucht man jetzt nicht wirklich die Groschen umdrehen. Das tut ja Österreich nicht, Waffen zu liefern. aufgrund der neutralen Situation. Tatsächlich ist es aber natürlich so, auch wenn alles dafür spricht, diesen Krieg schnell zu beenden, ja, und auch mit einem ungerechten Frieden, manche Kriege enden mit ungerechten Frieden zu beenden, ist aber tatsächlich natürlich auch so, dass das Gegenhalten der Ukraine eine Verteidigung auch von uns allen in Europa ist. Ja, wenn wir diese Kosten übernehmen müssten, uns gegen einen vorrückenden Putin zu verteidigen, na, dann wären wir bei weitem bei höheren Beträgen als das, was jetzt der Ukraine zur Verfügung gestellt wird. Und zwar nicht wir, sondern auch diejenigen Länder, die tatsächlich massive militärische Beiträge leisten.
So, massiver Widerspruch, also wirklich in jedem Punkt. Erstens hat Österreich über 3 Milliarden bis jetzt an die Ukraine gezahlt. Und das kann man jetzt an Groschen zählen, weil man im eigenen Land das Geld fehlt, bei Familien und bei Missionisten gekürzt wird. So, Österreich leistet einen großen Beitrag bei den ukrainischen Flüchtlingen, die im Land sind. Das unterstütze ich auch. Aber das ist auch zu rechnen. Ne? Österreich ist bei der humanitären Hilfe der Ukraine auf Platz 1. Österreich liefert indirekt Waffen über die 100 Millionen, die in die Friedensfazilität der EU gehen. Mit diesen Geldern werden Waffen gekauft, das muss man dazu sagen, und damit die Neutralität umschifft. Das ist verfassungsrechtlich äußerst fraglich, aber geht durch. Die Ukrainer sehen das anscheinend ein bisschen anders als kriegsbegeisterte Westler, weil 1 Million mittlerweile Deserteure und Leute in der Ukraine keinen Kriegsdienst leisten wollen. Ich habe selber vor 2 Wochen mit einem Ukrainer zusammengesessen, Mitte 30, aus Lemberg, ehemaliger Feuerwehrmann, topfit. So, der sagt, warum soll ich für den Donbass sterben? Ich habe mit dem Donbass nichts am Hut. Die sollen den Donbass haben. Ich will sicherlich nicht für Zelensky sterben. Alle Umfragen in der Ukraine, soweit man diesen Umfragen in der Ukraine glauben kann, in einem kriegsführenden Land etc., mit großem Respekt, aber trotzdem sagen, Zelensky würde die Wahl verlieren, wenn gewählt werden würde, und deswegen macht er keine Wahl. So, das ist nicht demokratisch. Die Ukraine würde keine einzigen der Kopenhagener Kriterien erfüllen. Das sind die Kriterien, die für die Aufnahme in die EU sind, von Korruption etc. Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenschutz, nichts. Und das wird nirgendwo angesprochen, nirgendwo erwähnt. Putin natürlich genauso.
Also das nicht jetzt genauso. Also bitte jetzt, bitte, also, wollen wir jetzt mal bei den Fakten bleiben. Ja?
So, Zelensky hält keine Wahlen ab. Die sind natürlich geschoben, aber sind in der Ukraine wären es genauso geschoben gewesen. Zelensky verhaftet Kritiker und Leute des Auslands. Zelensky lässt Journalisten verhaften. Na, das ist nicht viel Unterschied mittlerweile mehr.
Also so, da muss man schon mal
sprechen. Ich hab dich auch ausreden. Du noch replizieren. Ja. Ich habe dich auch ausreden lassen. Zelensky verhaftet genauso Kritiker. Ich finde ja nur, dass man diese Heiligsprechung des Herrn Zelensky endlich mal hinterfragen könnte.
Aber ich würde genauso die Immersion von Putin. Frage stellen. Mhm. Ist es eine Heiligsprechung, wenn ich jemanden empfange?
Nein, überhaupt nicht. Ich sage, man kann ja empfangen, wenn es was bringt. So, ich sage nur immer dieses, wir haben alles Geld für die Ukraine der Welt, wir sind ein neutrales Land. So, das kann man sagen. Ich persönlich sage, es ist genug gezahlt, wir zahlen genug für die Ukrainer im Land. Wir sollen mal schauen, dass die Ukrainer, die im Land sind, bei uns in Arbeit gehen, weil das ist nämlich verglichen mit den skandinavischen Ländern, wo 80% der ukrainischen Vertriebenen arbeiten bei uns 80% nicht. So, das liegt an den Sozialleistungen. Alles okay. Ich habe genug Freunde, die auch arbeiten. Also das ist zum Beispiel der, von dem ich geredet habe, der fährt jetzt für ein österreichisches Lebensmittelunternehmen Lebensmittel aus und arbeitet. Seine Frau ist Deutschlehrerin an einer Volksschule. Das sind super integrierte Leute, lernen die Sprache, alles. Ne? Aber sie sagen, sie wollen nicht mehr zurück und sie wollen nicht kämpfen für Zelensky. Ja, so, das muss man einfach dazu sagen. Der Bruder einer Freundin versteckt sich seit Kriegsbeginn, weil er nicht für Zelensky in den Krieg will. Er sagt, mir ist der Donbass wurscht, ich will, und die Krim ist russisch, ich will für die nicht sterben. Das sind aber alles Ukrainer.
Dass es nur der Donbass ist, weil natürlich geht es in dem Krieg jetzt ein bisschen um mehr, weil die Donbass-Situation ist seit vielen Jahren virulent. Ich sage es jetzt.
Aber anyway, ja, natürlich, es hat auch jeder das Recht, meiner Meinung nach, andere sehen das anders, ja, nicht in den Krieg ziehen zu wollen. Ja,
und jedenfalls
eine
Militär. In Österreich.
Jedenfalls.
Denke ich nicht.
Ja, deswegen habe ich gesagt, das hat jeder auch, das rechtliche Recht ist ein bisschen unterschiedlich vom moralischen Recht, aber ich bin das durchaus der Meinung, dass es eine moralische, sozusagen, dass das nicht moralisch zu verurteilen ist. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, natürlich gibt es auch in der Ukraine, also manches von dem, was du genannt hast, Parteienverbote und so weiter und auch autoritäre Tendenzen total zu verurteilen, weiß ich natürlich auch, dass wenn es einen Aufschaukelungszusammenhang gibt in einer Konfliktsituation, eine Konfliktsituation und eine Selbstverteidigung einer Nation ist nie eine Schule der Zärtlichkeit und der Demokratie, das ist leider so, ja, sondern eine Aufwallung patriotischer und nationalistischer Gefühle auch. Das ist leider so und deswegen gibt es ja auch in der Ukraine Opposition und auch politische Diversität. Also der Herr Klitschko als Bürgermeister von Kiew und der Herr Selenskyj haben große Differenzen, das ist überhaupt keine Frage. Und es gibt natürlich auch politische Kräfte in der Ukraine, die den Herrn Selenskyj nicht unterstützen. Ja, so ist es halt. Ja? Das ist die eine Geschichte. Ja? Die andere Geschichte ist aber schon so, sehr wenige Leute, auch aus den verschiedensten diversen politischen Spektren der Ukraine, fordern Neuwahlen unter den Bedingungen eines Krieges, wo ein Viertel der Bevölkerung nicht mitstimmen kann, weil sie gar nicht sozusagen unter der Kontrolle sind, also sozusagen unter dem Zugriff einer Wahlbehörde ist, also könnten sie gar nicht mitstimmen. Das ist natürlich ein objektives Dilemma in so einer solchen Situation, wie theoretisch gesprochen, wie mache ich Wahlen in einem Land, wo die Hälfte besetzt ist.
Ich würde bei dir auch gerne kurz was nachfragen, Robert, wenn natürlich diese Punkte vom Heimer sind ja wahrscheinlich sehr populär in Zeiten des
in seiner Gruppe, ja?
Ich glaube nicht nur in seiner Gruppe, also gerade in der Partei, die dir nahe steht, der SPÖ, ist man von Anfang an auch sehr kritisch gegenüber der Ukraine und es sind mindestens 50% haben sehr viel Verständnis für Putin und Russland, das wissen wir
ja
beide.
Ja, treibst du ein bisschen, aber also, gut. Wir brauchen jetzt keine Prozente schätzen, aber ja.
Aber grundsätzlich außenpolitisch wissen wir schon, wo die SPÖ in vielen Fragen steht. Grundsätzlich aber trotzdem, dass Leute sich denken, naja, in Zeiten des Sparpakets müssen wir da jetzt wirklich noch zusätzliche Hilfen an die Ukraine schicken. Was erklärst du den Leuten?
Erstens mal muss man sich anschauen, ob es jetzt überhaupt neue Hilfen gibt. Weiß ich ja jetzt nicht, was da heute oder morgen beschlossen wird.
Beim heutigen Besuch geht es nicht um zusätzliche Hilfen und so weiter.
Ja. Natürlich hat die Europäische Union, da geht es jetzt nicht um Österreich alleine, auch ein Interesse, das Stabilisierbare in der Ukraine durch humanitäre Hilfe zu stabilisieren, damit nicht noch mehr Flüchtlinge kommen, damit das Land nicht noch mehr vor die Hunde geht. Ja? Man muss ja aber auch in die Zukunft denken. Zum Beispiel, was ja auch gerade bei dem heutigen Besuch, und da wird Österreich wieder ganz an der Spitze stehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber wir sind relativ gut darin, uns bei den militärischen Sachen rauszuhalten und bei dem, daran, was zu verdienen geht, vorne dabei zu sein. Wenn es dann tatsächlich mal einen Frieden oder zumindest einen Waffenstillstand gibt und die der Wiederaufbau der Ukraine eine sozusagen zur Debatte steht, dann werden österreichische Baufirmen schon mal, stehen jetzt schon da in den Startlöchern, um dann eine gute Ausgangsposition,
das kann ich
da eine gute Ausgangsposition zu haben. Und das ist ja auch gut so, ja, wenn wir uns generell die sozusagen ökonomischen Profite uns nicht nur der Unternehmen, sondern von unserer ganzen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten durch unsere Rolle in den mittel- und osteuropäischen Ländern, Ungarn, Tschechien, aber auch bis in die Ukraine hin anschauen, dann sind wir relativ gut damit gefahren.
Darf ich dir mal ganz kurz einen kleinen Tipp geben? So schaut euch das neue Skigebiet in der Ukraine an, die um 2,5 Milliarden gebaut worden haben, zum Beispiel die Österreicher jetzt schon die Kabinen geliefert, aber dass die Ukraine 2,5 Milliarden Geld hat. Ja, für, darf ich mal ganz kurz für ein Skigebiet, dass hunderte Milliarden in die Ukraine gegangen sind, ohne Transparenz, ohne Kontrolle, verschwunden sind, dass allein im letzten Jahr in der Ukraine, die Notleidenden der Ukraine, 40% Millionärszuwachs gegeben hat. Wir zahlten das alles. Das zahlt die kleine Pensionistin, das zahlt unser Gesundheitssystem, das zahlen die Familien in ganz Europa. 40% mehr Millionäre innerhalb eines Jahres. Und ich kenne ein paar Konsortien, die sich jetzt schon gebildet haben, die darauf spezialisiert sind, dann den Wiederaufbau zu machen. So, überall wird einkalkuliert 25% Schmiergeld an die ukrainische Regierung. So, und zwar in jeder Businessplanung wird das versteckt, 25%. So, das ist unser Geld, während bei uns gekürzt wird und das muss man nicht unterstützen.
Trotzdem würde ich da gerne, weil der heutige Termin zum Beispiel im Kanzleramt wird nicht nur von Christian Stocker geführt, sondern die Gespräche mit Selenskyj werden auch von Infrastrukturminister Hanke und von Wirtschaftsminister Hatzmannsdorfer mitgeführt. Das heißt, Da geht es offensichtlich sehr wohl schon um Geschäfte.
Auch selbstverständlich, es gibt ja jetzt schon Geschäfte. Mir wäre halt lieber, dass man den Lobautunnel in Österreich bauen würde, wo kein Geld mehr da ist, anstatt man es in der Ukraine Autobahnen baut. Das kann man natürlich lieber in der Ukraine Autobahnen bauen, aber ich hätte halt lieber die österreichischen Autobahnen.
Und du glaubst nicht, dass die Wiederaufbaupläne in der Ukraine auch für österreichische Firmen gewesen sind?
Ich sage einmal, wenn man Putin was Böses tun würde, würde man ihn im Donbass selber wieder aufbauen lassen, weil das kostet ungefähr 500 Milliarden, ist die Schätzung.
Donbass wird sowieso selber realistisch gesprochen wird der Donbass von der russischen Seite wieder aufgebaut, weil dort das wird realistisch nicht mehr zurückkommen.
Man wird den Russen das bieten müssen.
Aber der Rest der Ukraine wird alles, sicherlich auch. Aber
wir werden jetzt hier nicht die Aufteilung der Ukraine
Ich fordere nur einen gewissen Realismus.
Ja, das wollte ich gerade hier ins Spiel
wenn
bringen.
Wir jetzt 80, ich wollte gerade hier Russland wird diesen Krieg nicht verlieren. Das schaut derzeit so aus, Russland gewinnt. Russland hat trotz 18 Sanktionspaketen der EU letztes Jahr einen Exportplus von 20% gemacht. Isoliert ist primär mal jetzt die EU. Gewachsen ist BRICS, die ganzen Staaten wie China, Iran, Indien, Russland.
Das muss jetzt
immer stärker. Man muss doch irgendwann mal schauen, was bringt.
Aber wir sollten doch irgendwann mal wieder zur Realität.
Wir werden jetzt in eine kurze Werbepause schalten und danach reden wir über das School-Shooting weiter. Die Nationalratssitzung zu dem Thema und dass es jetzt auch strengere Waffengesetze geben wird. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz, der eine Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, der andere FPÖ-Berater. Und wir haben jetzt schon über Wladimir Selenskys Besuch in Wien geredet. Heute hat natürlich auch eine Nationalratssitzung ganz im Zeichen zunächst des School-Shootings in Graz stattgefunden, mit leider viel zu vielen Opfern. Eines der Resultate, es gibt ein Maßnahmenpaket der Regierung, werden strengere Waffengesetze sein. Reicht das jetzt aus, deiner Meinung nach?
Naja, das weiß ich ja nicht, wie das Gesetz dann genau aussehen wird. Ja, aber es ist ein Gebot der Stunde, dass es strengere Waffengesetze in Österreich gibt. Also wenn man jetzt herausgefunden hat, oder das haben wir ja schon gewusst, aber manche pittoreske Situationen davon haben wir jetzt erst erfahren, dass der 18-Jährige sich eine Langwaffe kaufen kann und nicht mehr einen Waffenbesitzschein braucht. Ja. Für die Glock hat er einen Waffenbesitzschein. Aber das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, für die Glock hat er einen Waffenbesitzschein gebraucht und den kriegst du irgendwie quasi, wenn du 10-mal schießt und einen Online-Fragebogen ausfüllst und dann hast du das psychologische Gutachten und dass er beim Bundesheer schon aussortiert worden ist, weil er das psychologische Gutachten für den Dienst an der Waffe nicht geschafft hat. Das hat man nicht miteinander vernetzt gehabt. Also da sage ich erstmal, das gehört mindestens ausgetrocknet, aber natürlich noch viel mehr. Ja, wir haben in Österreich 1,5 Millionen Waffen im Privatbesitz. Ja. Jetzt nehme ich natürlich an, dass das jetzt nicht sozusagen quasi, was wäre das? 15% der Bevölkerung, weil manche zwei haben oder drei, ja. Aber schon ein erheblicher Teil der österreichischen Bevölkerung ist bewaffnet und ich nehme davon aus, dass der Großteil davon den es nicht beruflich braucht, ja. Also bei Jägern und so weiter ist es ja was anderes, ja. Und kein Mensch braucht eine Waffe, der es beruflich nicht braucht und das wird sicherlich viel, viel zu lasch in Österreich vergeben. Dadurch haben erst einmal diese Menschen einen Zugriff. Wir wissen heute mittlerweile, wie verschenkt diese psychologischen Gutachten werden. Auf der einen Seite, aber wir wissen ja auch gleichzeitig, dass sehr oft dann auch Leute einen Zugriff haben, die nicht die sind, die den Besitz haben. Ja? Es gibt zwar die gesetzliche Regelung, du musst das immer in einem Waffenschrank haben und es muss immer versperrt sein und der Schlüssel muss bei dir sein und das Kind darf nicht einen Zugriff haben. Wir wissen natürlich, wie oft das viel legerer gehandelt wird und dann zu diesen Katastrophen führt. Ja? Also wir brauchen eine radikale Verschärfung der Waffengesetze, dann wirst du auch in längerer Frist, nicht übermorgen schon, aber in längerer Frist weniger solche Gewalttaten haben. Und das sieht man auch in Ländern wie Australien, die das mal gemacht haben, wo das dann letztendlich langfristig sehr, sehr klare und positive Auswirkungen gehabt hat.
Konträr, völlig konträr. Ich bin einer dieser unglaublich gefährlichen Waffenbesitzer mit Waffenbesitzkarte.
Das Warum hat, hast du eine Waffe?
Um mich zu schützen. Und,
vor wem?
Und um meine Familie zu schützen vor Bedrohungen, vor die Sachen, die in der Zukunft kommen. Also ich habe einen Vortrag bekommen im Ministerium zum Thema, was passiert, was rechnet die staatlichen Behörden noch, wenn dieser Mega-Blackout kommt. So, und da sind die zum Beispiel Plünderungen etc. einfach angenommen drinnen. Und ich habe mir dann auch eine Waffe besorgt zum Selbstschutz. Die ist im Tresor. Der Tresor ist, wie rechtlich ist, in der Wand verbaut. Ich habe mit Instruktor schießen, dann mehrere Stunden und Sessions, dann psychologischer Test, dann mehrere Wochen warten, dann Zusage, dann Waffenbesitzkarte und Waffe, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen wundert mich zum Beispiel, der junge Mann hatte keine Waffenbesitzkarte, sondern hat in dem...
Waffenschein.
Nein. Er hatte an dem Tag, das weiß keiner, aber ist wirklich so, an dem Tag zufälligerweise die Bestätigung bekommen, dass er eine Waffenbesitzkarte bekommt. Mhm. So. Und das ist sehr spannend, wie er zu einer Waffe kommt ohne Waffenbesitzkarte, weil die musst vorzeigen beim Kauf. So, eine der Fragen, die offen sind. Es sind sehr, sehr viele Fragen bei dieser Geschichte offen. Es war auch erstaunlich, dass man schon in der ersten Stunde gewusst hat, dass es ein Mobbingopfer ist. Woher? Wieso?
Das sind viele. Hat das gewusst?
Es ist übrigens schon ein Mobbingopfer etc.
Wissen, was in der Zeitung
es sind viele Geschichten offen. Als solcher angeblich gefühlt habe.
Es ist auch diese Geschichten mit Ego-Shootern, allem will man dann alle Computerspiele verbieten oder Computer verbieten, weil er ist in diesen Ego-Shootern, was ist mit seinen TikTok-Profilen etc.
Okay,
ich versuche nur jetzt diesen Bogen zu spannen. Wo ich beim Robert bin, ist, das habe ich auch nicht gewusst, dass man eine Langwaffe mit 18 ohne Schein kaufen kann, wusste ich auch nicht, dass man da nachschärft. Volle Unterstützung. Eine Waffenbesitzkarte, dass man bei den psychologischen Gutachten nachschärft, bin ich voll dafür, aber nur totalitäre Regime entwaffnen ihre Bürger, weil sie Angst vor Bürgern haben.
Okay, aber es ist auch ein bisschen strange, wenn man sich bewaffnet, weil etwas in der Zukunft passieren könnte.
Naja, im Nachhinein ist deppert, ne?
In der Zukunft kann viel passieren.
Ja, aber da kann man sich ja vorbereiten, oder?
Oder sonstiges, man kann sich immer vorbereiten, aber das ist halt die Methode, wie in den USA leider sehr, sehr viel passiert. Ganz kurz nur schon jetzt sachlich. Ein 21-jähriger Schulabbrecher, der offenbar, ob er sich jetzt gemobbt gefühlt hat und tatsächlich gemobbt wurde oder nicht gemobbt hatte, das sollen andere klären. Vielleicht lässt sich das auch nie wirklich klären. Aber das ist okay, dass so jemand dann legal eine Waffe erwerben kann?
Absolut nicht. Weil er ja untauglich war, beim Bundesheer wegen offensichtlicher psychischer Probleme. Da musst du aber schon einen schweren Hieb in der Batterie haben, das auf gut österreichisch ausgedrückt. Und dass es aus Datenschutz hier keine Vernetzung geben kann, ist in meiner Meinung nach ein totales, nicht Behördenversagen, sondern Regierungsversagen. Die Behörde kann ja nur vollziehen, was an Gesetzen da ist. Aber dass da die Sicherheit, dass es keinen Datenaustausch gibt. Wenn du vorbestraft bist, kriegst du ja keine Waffen. Ne? Das ist ja vernetzt.
Naja, aber das sind Datenschutzgründe, wo zum Beispiel die FPÖ oder die Grünen sehr rasch früher gesagt haben, das darf man auf keinen Fall.
Naja, wenn jemand aus psychischen Gründen beim Bundesheer, bei dem Beispiel wird keiner gesagt haben, dass das gehört nicht
logisch.
Aber das hätte man ja mit einer Datenvernetzung, hätte man das einfach verhindern können, die Geschichte. Was du nicht verhindern
kannst,
illegale Waffen nie verhindern.
Nein.
Der Bur hat ja auch eine Rohrbombe daheim gebaut, die hättest mit keinem einzigen Waffenverbot.
Das kannst du nicht, aber die Glock und die Schrotflinte
und
hätte man verhindern können.
Und dass man keine halbautomatischen Waffen zu Hause haben braucht, mit denen man echt was anrichten muss, brauchen wir nicht diskutieren. Also wer braucht da halbautomatische Waffen? Also, aber dieses normale Sportschießen etc., das ist ja völlig legal. Es gibt Hunderttausende Waffenbesitzer in Österreich. Es ist eher ein Staatsversagen, auch dass immer mehr Menschen sich so unsicher fühlen, dass sie sich eine Waffe besorgen. Das ist ja nicht, weil die Leute sich so sicher fühlen, sondern weil sich die Bevölkerung immer unsicherer fühlt.
Wie du heute schon ausgeführt hast, liegt ja vieles von diesem Unsicherheitsgefühl in einer ziemlichen Fantasie, nämlich was in vielen Jahren sein könnte, wenn es irgendwann mal einen Blackout gibt und dieser Blackout so lang ist, dass wir sozusagen plündernde Horden herumziehen, wo die aber dann wahrscheinlich auch deine eine Waffe Waffe auch nicht mehr sehr viel helfen wird, wenn irgendwie 10 Leute irgendwie deinen Kühlschrank ausräumen wollen. Aber gut, diese Fantasien kann ja jeder haben. Das Ergebnis ist nur, weil wir sind in einem Land, wo 1,5 Millionen Waffen in diesem Land im Umlauf sind. Und wahrscheinlich ist es ja auch so, ich bin ja jetzt auch kein Dystopiker, dass 80% oder 90% dieser Leute, die sie besitzen, vollkommen unproblematische Leute sind. Ja? Das Problem ist nur, je mehr Leute Waffen besitzen, umso mehr Waffen sind sozusagen auch im Zugriffsbereich.
Robert, ich hoffe schwer, dass du mit deiner Einschätzung nicht recht hast.
10%
wäre
ein bisschen viel.
Das wäre verdammt viel. 10% wäre ganz gefährlich.
Mit völlig unproblematisch meine ich ja sozusagen völlig unproblematisch.
Gut kontrolliert. Bei mir war jetzt vom Hausbrand noch die Polizei da und hat die Befestigung und alles kontrolliert. Und die sind relativ schlau. Die fragen zum Beispiel den Lebenspartner, wenn du nicht da bist, ob sie dir den Safe aufmachen kann. In dem Moment, wo der Lebenspartner den Code vom Safe weiß, hast du ein Megaproblem und die Waffen ist weg. Also es wird durchaus kontrolliert. Es ist vielleicht, du wirst illegale Waffen nie verhindern können, sonst stechen sie halt mit Messern etc.
Was ich weiter sagen wollte, ist, ein Land wird sicherer, wenn es weniger Waffen im Umlauf sind. Bitte?
Ein Land wird weniger
sicher. Dann gibt es halt mehr illegale Waffen.
Ja, das meine ich ja. Also,
Kriminelle werden sich immer illegal besorgen können.
Sie werden es bis zu einem gewissen Grad immer können, aber je schwieriger es ist, umso weniger sind im Umlauf, umso friedlicher und sicherer ist ein Land. Das wissen wir aus allen Statistiken auf der Welt. So ist es nun mal. Das kann widersprechen dem subjektiven, ich sage es jetzt nochmal ein bisschen polemisch, fantasierten Sicherheitsgefühl der einzelnen Menschen, die sich sicherer fühlen, wenn sie selber eine Waffe haben. Grundsätzlich wird eine Gesellschaft dadurch natürlich unsicherer und darauf sollte man reagieren und hier so restriktiv wie möglich vorgehen.
Man muss vielleicht der Fairness halber dazu sagen, dass da vielleicht auch das Empfinden Stadt-Land schwer auseinanderklafft, weil im ländlichen Bereich Waffen viel üblicher sind, weil es da auch mehr Jäger gibt, weil es da eine andere Tradition gibt.
Die kaufen sie aber jetzt nicht aus seiner Angst, dass es Blackout gibt. Nein, und sozusagen quasi wir Hungernden als Favoriten in den 22. Bezirk kommen und ihm das Essen wegnehmen.
Naja, mein Haus ist das einzige, ist in der ganzen Umgebung nicht überfallen worden. Bei mir am Eingang steht so ein schönes Plakat mit: Wir rufen hier nicht sofort die Polizei und die Glocke ist oben. So, das einzige Haus, in das nicht eingebrochen wurde. Kann auch durchaus einen gewissen Grund haben. Und mir kommt immer so, wir wollen jetzt die Feuerwehr verbieten, weil die meisten Pyromanen bei der Feuerwehr sind. So, das ist ja völlig absurd. Ne?
Ja, das ist eine ganz schlechte Metapher.
Oh, stimmt
also aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Ich bin bei dir, dass man auch anhand von diesem Fall sich nicht anders Gesetzgebung halte ich für falsch, aber dass man sich anschaut, wo sind die Defizite, diese Vernetzungsgeschichte, dass das Bundesheer das nicht weitergeben hat können, ist völlig absurd. Wie hat der.
Und die Lücken waren ja in diesem Fall.
Wie hat der ohne Waffenbesitzkarte die Waffen besitzen können? Das ist etwas, was ich mir als Frage stelle, weil ich habe die Waffe nur kaufen können mit der Waffenbesitzkarte.
Sicherlich eine interessante Frage, aber es macht keinen großen Unterschied. Und sehen, dass ich es in 3 Tagen gekauft, wenn die Waffenbesitzkarte angelangt wäre mit der Post.
Das ist jetzt nicht, ja, aber dann musst du ja wieder ein paar Wochen warten, bis du das kriegst. Das ist ja das, Robert, du kennst den nur leider nicht aus.
Ich kenne mich schon aus. Ich finde, dass es den Toten keinen großen Unterschied gemacht wird, ob sie am 29. Juni oder am Tag vor Schulschluss erschossen werden. Das ist ja ein bisschen eine kleine Differenz.
Okay, bevor wir hier
jetzt... Das ist ja absurd. Also nicht Waffen töten, sondern Menschen, die sie bedienen. Grundsätzlich,
ja,
in der Ukraine sind die Waffen total super geliefert, während bei uns in den legalen Waffen
auch das Problem absurd. Es stimmt, dass am Ende Menschen töten, aber deswegen muss man vielleicht auch vorsichtiger sein, welche Menschen zu Waffen kommen.
Ja, absolut, da bin ich bei dir.
Und einigen wir uns darauf zum Ende. Danke, Heimo Leposchitz, danke, Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.